Josua 1, das verheißene Land. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Da gebot Josua den Amtleuten des Volkes und sprach: Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Und zu den Rubenitern, Gadittern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua: Denkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dies Land gegeben. Eure Frauen und Kinder und euer Vieh lasst im Land bleiben, das euch Mose gegeben hat, diesseits des Jordans. Ihr aber sollt, so viele von euch streitbare Männer sind, vor euren Brüdern gerüstet hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringt wie euch, dass auch sie einnehmen das Land, das ihnen der Herr euer Gott geben wird. Dann sollt ihr wieder zurückkehren in euer Land, das euch Mose, der Knecht des Herrn, zum Besitz gegeben hat, diesseits des Jordans, gegen den Aufgang der Sonne. Und sie antworteten Josua und sprachen: Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun. Und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Nur, dass der Herr dein Gott mit dir sei, wie er mit Mose war. Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt. Das Buch Josua, das Buch der geschichtlichen Erfüllung der Verheißungen. Es ist ganz eng angeschlossen an die ersten 5 Bücher Mose. Die 5 Bücher Mose, da wird die Geschichte Israels entfaltet, wie aus dieser Abrahams Familie, aus dem einen, dem erwählten, verheißenen, dem Isaak, dann seine beiden Söhne, wie die Jakobsfamilie entsteht, schließlich die 12 Stämme, das ganze Volk ist jetzt da. In Ägypten angesiedelt, in die Knechtschaft dort gekommen, von Mose herausgeführt, alles unter dieser Überschrift die schon bei der Erwählung Abrahams geschah, ich will dir ein Land zeigen. Gott hat mit diesem Volk Großes vor. Die fünf Bücher Mose und das Buch Josua gehören untrennbar zusammen. Das eine ist die Verheißung und jetzt erfüllt sich die Verheißung. Ganz direkt, ohne Umschweife. Im Hebräischen wird es noch deutlicher, das Buch Josua beginnt eigentlich mit einem Und. Und nach dem Mose. Das schließt sofort direkt an. Und es geschah. Erstens Josua, der Nachfolger. Mose war der große geistliche Führer Israels. Josua setzt das in die Praxis um, was Mose an Worten Gottes, an Verheißungen, an Zusagen bekommen hat. Mose ist der große Vermittler zwischen dem Volk und seinem Gott. Josua ist der, der die Gottesworte, die Gottesbefehle ganz direkt ausführt. Zum ersten Mal begegnet er uns in 2. Mose 17. Was steht denn dort? Ohne dass wir jetzt nachschauen. Was wird dort berichtet? Bitte? Nicht die Kundschafter, nein. Die Kampf gegen die Amalekiter. Mose kämpft nicht, er ruft den Josua und gibt ihm den Oberbefehl über das Heer der Israeliten. Da tritt Josua zum ersten Mal auf. In 2. Mose 24, Vers 13, dann wird deutlich, wie eng diese Verbindung Mose und Josua war. Man muss sich deutlich machen, was war das große Handicap von dem Mose? Der hatte eine große Behinderung. Er hatte eine schwere Zunge auf Deutsch. Er konnte kein einziges Wort fehlerfrei, ohne dass er stotterte, aussprechen. Es hatte niemand verstanden, muss man sich vorstellen. Denn Mose hat eigentlich niemand verstanden, außer der Aaron. Und dann offensichtlich auch Josua. Er nimmt den Josua ganz eng mit sich. 2. Mose 24, 13. Er ist mit auf dem Berg Sinai bei der Gottesbegegnung. Dort wird Josua ausdrücklich Diener und Jünger des Mose genannt. Jünger eigentlich, man könnte es in unserer Sprache heute übersetzen, ganz modern Azubi, Auszubildender, Lehrling. Eine großartige Sache, der Mose noch ganz am Anfang seiner Wirksamkeit, schon nimmt er den Josua mit hinein. Er sorgt für die Kontinuität. Er sorgt dafür, dass die Geschichte, die Gottesgeschichte in Israel weitergeht. Er führt Josua Schritt für Schritt an seine kommende Aufgabe heran. Rechtzeitig für die Nachfolge sorgen, ist etwas Wichtiges für die Gemeinde bis heute. Das beginnt in der Jungschar, dass wenn, man kann ja nicht erwarten, dass jemand der Jungschar hält, das 50 Jahre macht, sondern dass er, wenn er sieht, ich werde dann und dann in die Ausbildung gehen, dass rechtzeitig jemand oder einige mit hereinnimmt, dass er dafür sorgt, dass das erhalten bleibt. Wie viel geht im Reich Gottes kaputt, jetzt andersherum gesagt, weil Leute, die Verantwortung und geistliche Leitung haben, nicht rechtzeitig abgeben können? Geht oft ganz arg viel kaputt. Man sieht das in manchen frommen Werken. Der Mose ist ein lebenskluger Mann und schon frühzeitig nimmt er den Josua mit hinein. Man kann Mose und Josua nicht vergleichen. Er will den Josua nicht zu einem zweiten Mose machen. Jeder hat seinen Platz in Gottes Heilsplan und seine Originalität. Was ist Moses Platz im Heilsplan? Ein doppelter. Erstens, zu was ist Mose berufen? Das Volk herauszuführen. Zu dem ist er zunächst berufen. Und dann sein zweiter Platz im Heilsplan, noch wichtiger eigentlich. Das gehört zum Herausführen der Wüstenzug. Aber das zweite, Mose, der Gesetzgeber, er gibt die Gebote Gottes weiter, den Willen Gottes. Das ist sein Platz. Der Befreier Israels und der Israel den Gotteswillen bringt. Was ist Josuas Platz? Wir schlagen mal auf Apostelgeschichte 7, 45. Da wird Josua ganz kurz charakterisiert an einer entscheidenden Stelle des Heilsplanes Gottes. Apostelgeschichte 7, 45. Wir müssen noch den Vers 44, habe ich vergessen. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie es angeordnet hatte, der zu Mose redete. Diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land. Josua bringt die Stiftshütte ins Land, das heißt die Gegenwart Gottes. Er sorgt dafür. Das ist sein Platz im Heilsplan, dass Israel sich an seinen Gott hält und bei ihm bleibt. Deshalb Josua 24, dieses ganz wichtige Wort, wie sagt er? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und Israel stimmt dem zu, wir auch. Wir sehen das dann noch am dritten Abend. Das ist Josuas Platz im Heilsplan. Er verankert Israel in der Gegenwart Gottes. Und ein zweites, was damit eng zusammenhängt, Hebräer 4, Vers 8. Was steht dort? Nein, das kann nicht stimmen. Hebräer 4, 8. Josua hat Israel zur Ruhe geführt als Vorabbildung für die ewige Ruhe. Josua ist der dem Volk die Gottesverbindung herstellt. Er bringt die Stiftshütte mit ins Land und der ihm einen sicheren Wohnort gibt, zur Ruhe gebracht, im Land Israel. Mose, Josua, das gilt eigentlich für jeden, der in der Gottesgegenwart lebt, für jeden Christ. Gott hat für dich und mich einen unverwechselbaren Platz in seiner Heilsgeschichte. Gewiss, wir sind nicht berufen, ein Volk aus Ägypten zu führen, aber jeder von uns, die wir Jesus Christus vertrauen, für uns hat er einen originären Platz, den sonst niemand ausfüllen kann. Kennst du deinen Platz? Was Gott dir ganz persönlich als Dienstaufgabe zugewiesen hat. Zum Beispiel eine Mutter, Ein Vater, Sie haben Ihre Dienstaufgabe an den Kindern. Das kann niemand anders tun. Das ist in der Heilsgeschichte ein unverwechselbarer Platz, wo das Evangelium, die Einladung zu Jesus weitergegeben wird. Das ist heute ein großer Schade, dass viele Eltern ihren gottgegebenen Dienst nicht mehr wahrnehmen. Dieser Dienst, wir sehen das bei Mose, er tut das für Israel, bei Josua für Israel. Dieser Dienst ist immer für einen anderen Menschen. Das wechselt im Lauf deines Lebens, wenn die Kinder größer sind. Aber Jesus setzt dich in seiner Heilsgeschichte immer unverwechselbar ein. Für den oder jenen Menschen. Und du merkst das auch. Wir können natürlich dienstungehorsam sein. Aber jeder von uns hat seinen unverwechselbaren Platz in der Heilsgeschichte. Im Kleinen, dort, wo wir leben. Oder in größeren Aufgaben. Ich habe das selber erlebt. Es war bei der Bibelwoche hier in Weilheim. Wann war das? 1900. Schon lang her. Ich glaube, 84 oder so. Die Dettinger Pfarrstelle war frei geworden. Und nach einem Abend hier in Weilheim kamen zwei Brüder aus Dettingen und haben mich gefragt, wir haben zurzeit keinen Pfarrer, wissen Sie jemand? Und ich habe ihnen dann eine Adresse gegeben. Ich habe gesagt, ja, ich weiß Ihnen jemand, fragen Sie mal dort an. Ich selber war ja damals im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Die beiden Brüder haben mir gesagt, als sie an dem Abend, da stand doch dieses Gemeindehaus schon, 84, ich glaube, hier war die Bibelwoche. In der Limburghalle war das, ja, ja. Die beiden Brüder haben mir später gesagt, als wir weggingen aus Weilheim, haben wir gewusst, der selber kommt. Ich habe das nicht gewusst. Keine Ahnung gehabt, aber ich habe dann im Laufe der Jahre im Bengelhaus gewusst, der Herr weist mir einen anderen Ort zu, diese Zeit geht zu Ende. Und wir haben, eine Frau und ich, intensiv darum gebetet. Kurz vorher hat mir jemand aus Dettingen einen Brief geschrieben, unsere Pfarrstelle ist immer noch unbesetzt. Wir bitten Sie, Sie sind doch im Bengelhaus, würden Sie nicht wechseln und zu uns kommen? Ich habe den Brief gelesen, habe gedacht, hallo, und habe ihn in den Papierkorb getan. Und im Urlaub, da haben wir intensiv gebetet, meine Frau und ich, und eines Tages, so auf der Hälfte des Urlaubs, da sage ich plötzlich zu ihr, du, wir brauchen nicht mehr beten. Der Herr hat schon längst angefragt. Der hat schon längst angefragt, nur liegt der Brief im Papierkorb. Da hat mir Gott gezeigt, das ist dort. Wir sind heimgefahren. Ich leere den Papierkorb nicht so oft in meinem Arbeitszimmer und habe den Brief rausgeholt und habe angerufen und habe gesagt, ihr habt mir doch geschrieben. Ja, und er hat gesagt, gut, dann machen wir so. War eine ganz klare Dienstanweisung. Die Brüder haben mir später gesagt, wir haben seit dem Abend, wo wir in Weilheim dich gefragt haben, haben wir uns jede Woche zweimal getroffen morgens und haben gebetet, dass du das auch erkennst. Gott gibt uns seinen Platz in seiner Heilsgeschichte. Es ist wichtig für dich und mich, dass wir wissen, ja, das ist der Ort, das ist mein Dienst, da gehöre ich hin. Drittens bei dem, Mose und Josua, Mose gibt die Aufgabe weiter, so wie das Gott geordnet hat. Für den Mose 27, Vers 12, schlagen wir mal auf. Überschrift: Josua wird zum Nachfolger des Mose bestellt. Der Herr sprach zu Mose, Vers 18: Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, seinen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Und lege, Vers 20, von deiner Hoheit auf ihn, damit ihm gehorche die ganze Gemeinde der Israeliten. Öffentlich macht es Mose. Das war auch für ihn sicher eine bittere Stunde. Eine bittere Stunde. Der Mose war zwar 120 Jahre alt, aber es steht ausdrücklich von ihm. Wo kommt die Stelle? Weiß das jemand?
Seine Kraft kam nicht verfallen und seine Augen nicht glücklich geworden.
Wo steht es? 2. Mose 34. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Er hätte noch alle Kraft gehabt, um Israel ins Land zu führen. Aber der Herr hat es ihm verwehrt. Das muss für den Mose kein leichter Gang gewesen sein. Jetzt hat er Israel bis an die Grenze gebracht. Aber er darf die Erfüllung nicht. Ist manchmal schwierig. Später im 1. Korintherbrief schreibt der Paulus einmal: Der hat gepflanzt, der andere hat begossen. Und dann kommt auch einer, der darf ernten. Auch das ist wichtig. Welche Platzanweisung in diesem Wachstum habe ich? Mose ist für die Befreiung Israels, für den Zug durch die Wüste, für die Gabe des Gesetzes, aber er ist nicht der, der das Volk ins Land bringt. Der ist er nicht. Warum nicht? Weil er ungehorsam war. An welcher Stelle? Was war sein Ungehorsam? Langsam. Das sollte er ja, das hat Gott gesagt. Aber wo lag der... Bitte? Er sollte mit dem Felsen sprechen und nicht schlagen. Und das andere, Moses sagt, sollte nicht ich Wasser hervorbringen. Da stellt er sich in den Mittelpunkt. Er weist auf sich hin. Und darum sagt der Herr nein, damit das deutlich wird. Mose, du kannst unwahrscheinlich viel für Israel tun, aber an dir hängt's nicht. An dir hängt's nicht. Und darum wird der Josua beauftragt. Mose gibt seine Vollmacht weiter. Die Einzigartigkeit des Mose wird ja ausdrücklich festgestellt. In 5. Mose 34, Vers 10. Es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Steht von keinem anderen Menschen im Alten Testament, Gott redete mit ihm wie mit einem Freunde. Merkt ihr, hier ist mehr als Mose, sagt Jesus einmal. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Wir sind in dieser engsten Gottesbeziehung, wir Jesusleute, wie der Mose. Wie der Mose. Der neue Bund, den Jesus übertrifft, übersteigt den alten Bund weit. Dort ist Mose der Einzige. Im neuen Bund, ihr seid meine Freunde. Es gibt einen entscheidenden, ich möchte fast sagen, Knackpunkt im Leben des Josua. 4. Mose 13, 16. Eine ganz kurze Notiz, die aber sehr tief blicken lässt. 4. Mose 13, Vers 16. Wer es hat, liest laut.
So sollst du die Bewohner jener Stadt unbedingt mit der Schärfe des...
Ah, das kann nicht sein. 4. Mose 13, 16.
Ja, das sind die Namen der Männer, die Mose
aussende.
Erkunden das Land, aber den Hosea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua.
So. Was hast du gehört, Manfred? 4. haben wir gemeint. 4. Mose 13, 16. Aber Hosea, den Sohn Nuns, nannte Mose Josua. Was heißt Hosea auf Deutsch? Hilfe, Rettung. Was heißt Josua auf Deutsch? Gott, Jahwe ist Hilfe, ist Rettung. Die Eltern hatten offensichtlich ihrem Sohn in Ägypten den Namen, das war wie ein Hilfeschrei, ein Hoffnungsschrei auch. Hilfe, Rettung, das brauchen wir. Und jetzt gibt ihm Mose den Namen, Jahwe ist Hilfe, ist Rettung. Damit wird deutlich, wer er ist. Das ist der gebräuchliche Name in Israel, Josua oder Jehoshua oder in der latinisierten Form Jesus. Mir ist jetzt zum ersten Mal sehr deutlich geworden, Josua, das Vorbild für Jesus. In Israel heute, ich schätze, mindestens 10.000 Israeli haben den Vornamen Jesus. Ein gebräuchlicher Vorname, war schon zur Zeit unseres Jesus ein äußerst gebräuchlicher Name. Wenn es damals Statistiken gegeben hätte, was ist der beliebteste Vorname bei Buben, wäre Jesus ganz vorne dran gewesen. Und jetzt so eine Stelle wie Matthäus 1, Vers 21. Was steht dort? Da kommt ein Engel zum Josef und was sagt er zu ihm? Nimm die Maria, sie wird einen Sohn gebären und jetzt, des Namen sollst du Jesus heißen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott sendet ausdrücklich einen Engel, um seinem Sohn den Erdennamen zu geben, Jesus. Damals hunderte, tausende Kinder hießen so, aber Gott will, dass sein Sohn diesen Namen trägt. Gott ist Hilfe, Jesus. Das Josua-Buch, der Einzug ins Land, das Vorbildbuch für das, was Jesus nachher tut. Er führt uns in das neue Land des Glaubens. Zweite Überschrift, das verheißene Land. Wir haben gesagt, Josua, das ist das Buch der Erfüllung. Die vier Evangelien nenne ich auch Bücher der Erfüllung, wo das Leben Jesu beschrieben wird. Da steht immer wieder ein Sätzlein dabei, bei vielen Geschichten. Auf das erfüllt würde, was geschrieben ist. Die ganze Jesus-Geschichte ist Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments. Es läuft alles auf ihn zu. Erfüllungsgeschichte. So heißt es ja hier in Vers 2 und 3, mein Knecht Mose ist gestorben, zieh über den Jordan in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Wo wird es zum ersten Mal gesagt? Vom Land. 1. Mose 12, zum Abraham. Geh heraus in ein Land, das ich dir zeigen will. Wir schlagen mal das auf. 1. Mose 12 in Vers 7 wird es noch einmal wiederholt. Da erschien der Herr dem Abram und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und Abram baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Kapitel 13, die Verse 14 bis 17, das müssen wir lesen. Kapitel 13, 1. Mose 13, 14 bis 17. Wer liest?
Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stelle aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Wer wird auch deine Nachkommen zählen?
17 noch.
Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben.
Die eindeutige Gotteszusage. Und zwar steht hier ja sogar 1. Mose 13, 15, für alle Zeit, Elion, für Ewigkeiten, heißt das im Hebräischen. Merkt ihr, wie aktuell das ist? Wie aktuell? Wem gehört das Land? Das ist nicht mit irgendwelchen geschichtlichen, politischen, militärischen Linien zu lösen, sondern das Land gehört Israel von Gottes wegen. Ich will's euch geben für alle Zeit. Was heute aufgipfelt wieder, was immer wieder aufgegipfelt hat in der Geschichte Israels, ist die Frage, wer ist mächtiger, Yahweh oder Allah? Das wird auf diesem kleinen Landfleckchen ausgetragen. Yahweh sagt, ich will meinem Volk dies Land für alle Zeit geben. Die Moslems behaupten, das ist unser Land. Sagen wir das ganz deutlich, es gibt keine menschliche Berechtigung, dass das Volk Israel zum Land Israel gehört, aber eine göttliche. Darum ist es auch nicht verhandelbar. Darum kann diese Frage mit menschlichen Mitteln nicht gelöst werden. Israel und das Land, das fügt Gott zusammen. Allerdings, es gelten dabei zwei Voraussetzungen. Die erste steht in Vers 7 und 8. Ich will das Land, du sollst das Land austeilen, aber jetzt sagt Gott, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Im Land zu sein, das heißt, nach Gottes Willen leben. Wo Israel abfällt, verliert es das Land. Die Bibel hat ein Gleichnis dafür, das gebraucht Gott immer wieder. Das Volk und das Land, das gehört wie in einer Ehe zusammen. Und das Land ist die Brautgabe. Der Brautpreis, den Gott gibt. So eng. Wenn in Israel eine Ehe geschlossen wurde, heute ist sogar heute noch so unter den orthodoxen Juden, dann wird ein Brautpreis bezahlt. Aber dieser Brautpreis, der vermehrt nicht das Vermögen des Mannes, sondern der bleibt erhalten. Wenn der Mann stirbt, ist damit die Frau versorgt. Wenn die Ehe scheitert, wenn der Mann sie entlässt, muss er ihr den Brautpreis zurückgeben. Israel begeht Ehebruch und damit ist die Brautgabe weg. Immer wieder. Das erste Mal, als das Nordreich zerstört wird, die Stämme weggeführt, dann die babylonische Gefangenschaft und zuletzt, als sie ihren Messias ausliefern. Über 2000 Jahre hat Israel das Land verloren. Israel lebt aber nicht, wenn ich es jetzt in dem Bild sage, in der Ehescheidung, dass das aus sei, sondern in der Ehetrennung. Ich will euch noch einmal erwählen. Das ist die Verheißung, die der Herr gibt. Aber es gilt immer, wo Israel abfällt von seinem Gott, verliert es das Land. Dass Israel heute wieder im Land ist, ist allein Gottes Treue. Weil er das zugesagt hat. An Israel und seinem Land haben wir ein lebhaftiges, irdisches Beispiel vor Augen, das Gott durchhält, das Gott treu ist, das er nicht aufgibt. Das ist der Hintergrund von dem, was wir heute erleben. Das Buch Josua ist die erste Erfüllung, dass Israel in das Land kommt und das Land einnimmt. Gottes treue Zusage. Diese Verheißung, dass Israel zum Land gehört, ich habe schon einmal das Bild gebraucht, die Verheißungen der Bibel, die sind wie eine große Brücke. Wie wird eine Brücke gebaut über einen großen Fluss? Da wird zuerst am Ufer angefangen, dann wird ein Pfeiler eingerammt. Und dann wird ein Stück gebaut bis zu dem Pfeiler. Dann wird der nächste Pfeiler betoniert, eingerammt. Dann wird die Brücke vorgeschoben. Und so über den ganzen Fluss Pfeiler um Pfeiler, bis sie schließlich am anderen Ufer anlandet. So ist das mit den biblischen Verheißungen. Das ist ihre Grundstruktur. Sie haben immer wieder Teilerfüllungen, bis sie dann enderfüllt sind in der Ewigkeit. Wie sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Letzterfüllung des gesamten biblischen Wortes liegt in Gottes Ewigkeit. Die Brücke wird gebaut. Gott sagt zu Abraham, jetzt wird der erste Pfeiler eingerammt. Ich will dir dies Land geben. Und dann wird diese Brücke ein Stück gebaut. Abraham kauft, welchen Platz kauft er? Im Israelland. Bitte? Die Höhle Machpella, was ist das heute? Hebron. Das ist der erste Besitz und er wohnt im Heim Mamre. Das ist der erste Pfeiler. Jetzt besitzt Abraham ein Stück Land rechtsgültig. Er hat es abgekauft. Da ist der erste Pfeiler drin. Jetzt wird die Brücke weitergebaut. Und zum ersten Mal ist eine große Erfüllung da, als Josua mit dem Volk ins Land geht. Aber Israel wird ungehorsam. Aber jetzt wird ein neuer Pfeiler eingerammt. Die Rückkehr von Babel. Esra, Nehemia. Und sie berichten, wie das Land wieder aufgebaut wird. Israel verliert wieder das Land. Es kommt unter die Knechtschaft der Römer. Und dann wird dieser vorletzte Pfeiler eingerammt, den wir heute erleben. Israel wieder gesammelt im Land seit 1948, sogar als Volk und Nation. Aber die letzte Erfüllung, Israel und sein Land, die liegt in der Ewigkeit. Zunächst im tausendjährigen Reich wird Israel sicher wohnen. Und dann am Ende dieser große Kampf, wenn der Antichrist antritt, und dann heißt es, Gott schafft den neuen Himmel und die neue Erde. Die neue Erde Israel wird das Königsvolk, das Vollendete auf der neuen Erde sein. Die Jesusgemeinde, das Regierungsvolk im Himmel. So sieht Gottes Heilsplan aus. Dann ist diese Landverheißung zu Ende. Israel, das Königsvolk der neuen Erde. Das bereitet sich heute vor. Erst dann wird Volk und Land für immer zusammengehören. Was wir heute erleben, sind diese letzten Wehen. Wir können das von der biblischen Prophetie, ich möchte fast sagen, voraussagen, wie es kommen wird. Zunächst einmal, das hat sich jetzt erfüllt. Israel ist gesammelt im Land. Was sich weiter erfüllen muss nach den biblischen Verheißungen, dass sie aus allen Völkern und Nationen vollends heimkehren. Es ist nur etwa ein Drittel der gesamten Judenschaft im Land. Es leben, glaube ich, mehr als 3 Millionen Juden noch in den USA. Bei uns in Deutschland nimmt die Zahl, Gott sei Lob und Dank, dass das nach 60 Jahren so wieder möglich ist, zu den vielen anderen Ländern. Aber man schätzt, wenn jetzt in Israel circa 6 Millionen Juden leben, weitere 12 Millionen leben noch außerhalb. Da wird noch einiges kommen und wir merken das heute, wie in vielen Ländern, Gott sagt einmal im Jeremia, ist es glaube ich, ich werde Jäger und Treiber senden. Der Antisemitismus zunimmt. Und Israel wird sich als Ganzes wieder im Land sammeln und dann wird eine Periode zunächst des äußeren Friedens kommen. Der Antichrist wird einen Bund schließen mit Israel, 3,5 Zeit. Und in der Mitte der Zeit wird er den Bund brechen. Und dann wird er gegen Israel losziehen. Zacharia 14. Das steht Israel noch bevor. Das müssen wir geschwind aufschlagen. Zacharia 14, Vers 1. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte Israel unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Und jetzt, denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen die gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Das heißt, die Enderfüllung hängt zusammen mit der Wiederkunft Jesu. Israel geht noch einen bitter schweren Weg. Was sie heute tun, was heute im Land geschieht, geschieht unter der Überschrift, wir sind stark. Wenn man das einmal menschlich analysiert, der einzige Grund, warum es den jüdischen Staat heute noch gibt, ist der Besitz der Atombombe. Man muss so schlicht sagen, weil alle Staaten drumherum wissen, wenn wir wirklich Israel in seiner letzten Existenz angreifen, werden sie sich so wehren. Das ist ein Abschreckungspotenzial. Israel setzt auf seine militärische Stärke. Und sie stehen heute in dieser schwersten Lektion, die sie zu lernen haben. Zacharia 4, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Heer oder Kraft Im Hebräischen steht hier Zahal, Heer. Das ist die moderne Bezeichnung für die jüdische Armee. Und Kraft heißt eigentlich ganz wörtlich Eingerammtes. Man kann, wenn man will, den Zaun, die Mauer, die sie heute bauen, sind alles Versuche, sich zu sichern. Eigentlich müsste das jeder Israeli wissen. Das englische Parlament hat der jüdischen Knesset, dem Parlament in Jerusalem, einen großen leuchtreinen Menorah gestiftet. Steht direkt vorm Parlament, jeder Abgeordnete, der reingeht, muss da dran vorbei. Und da steht drauf, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Israel erlebt in den letzten Jahren ein Geschehen, wo sie zutiefst verunsichern, ganz tief unsicher machen. Es gibt keine effektivere Armee als die von Israel. Und sie ist nicht fähig, sich gegen diese Selbstmordattentäter durchzusetzen. Sie sagen selber, es gibt keinen Schutz. Es gibt keinen Schutz davor. Was soll man da dagegen machen? Sie verkleiden sich teilweise in israelische Uniformen, schnallen sich den Bombengürtel um den Leib. Es gibt keine Möglichkeit, solchen persönlichen Terror zu stoppen. Und das hat Israel im tiefsten getroffen. Im tiefsten getroffen. Es wird schon deutlich an dem, es gibt kein Land auf der Erde, wo gemessen an der Bevölkerungszahl so viel Beruhigungsmittel und Psychopharmaka gebraucht werden wie in Israel. Ihr könnt euch die Lebenssituation nicht vorstellen, wie das ist. Wenn einem so eine normale Mutter erzählt, gut, ich wecke meine Kinder morgens, sie kriegen das Frühstück und dann bringe ich sie zum Schulbus. Und während sie im Schulbus sind, jedes Kind hat ein Handy, die Mutter auch, ruft sie an, ist noch alles normal. Und die Kinder rufen an, wenn sie an der Schule angekommen sind und sagen, Mama, wir sind jetzt da, ist nichts passiert. Und nach in jeder Pause rufen die Kinder an zu Hause oder ruft die Mutter an in der Schule, geht's gut. Und die gleiche Prozedur wieder auf dem Rückweg. Die Eltern sind den ganzen Tag in äußerster Nervenanspannung mit ihren Kindern. Jede Frau, wo ihr Mann sagt, ich fahre heute nach Tel Aviv zu einer geschäftlichen Besprechung, die hängt den ganzen Tag Stunde um Stunde am Radio, ist was passiert oder ist nichts passiert. Das geht unwahrscheinlich tief. Unwahrscheinlich tief. Eigentlich kann man so gar nicht leben. Das macht einen kaputt. Israel und sein Land. Ich denke, jetzt machen wir eine Pause und machen dann weiter. Das ist wenigstens so ein Unterschied zur Schule. Klingel gibt's nicht. Es leidet etwa. Wir haben früher noch Tatzen gekriegt, wenn wir zu spät gekommen sind. Das darf man heute auch nehmen. Gell? Das Land, die Brautgabe, die Ehegabe Gottes an sein Volk, und zwar ein für allemal. Die letzte, der Ehe, ich will euch noch einmal erwählen, Jeremia 31, ab Vers 33, der neue Bund. Und dann heißt, ich will mein Gesetz in euer Herz geben. Jetzt ist Israel verändert. Und das geschieht erst im tausendjährigen Reich, wenn Israel seinen wiederkommenden Messias beklagt, und dann sich seinem Messias ausliefert, ein für alle Mal. Wichtig an diesem Bericht jetzt hier in Josua 1, ich will den Israeliten, habe ich das Land gegeben. Und jetzt Vers 3, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Das heißt, die Gabe des Landes, die ist von Gott zugesagt. Aber Israel muss diese Gabe auch nehmen. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden. Und jetzt äußerst interessant, das sind keine alten Geschichten, sondern da haben wir die Wurzeln für das, was bis heute in diesem Land an Konfliktstoff da ist. Richter 1, Vers 18. Immer unter der Überschrift, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, die habe ich, die habt ihr. Richter 1, Vers 18, da heißt, doch eroberte Juda nicht, und jetzt passt auf, Gaza mit seinem Gebiet und Aschkelon mit seinem Gebiet und Ekron mit seinem Gebiet. Israel hat nie von der ersten Inbesitznahme des Landes an mit seinen Fußsohlen den Gazastreifen betreten. Merkt ihr die Aktualität? Nie. Darum ist das Gebiet, das wie ein Stachel im Fleisch des Volkes Israel sitzt. Das war ihnen gegeben, sogar dem Stamm Juda, aber sie haben es nie genommen. Gar nie. Darum ist das bis heute umstrittenes Gebiet. Die Siedler, die ihre Siedlungen in dem Gazastreifen in den letzten 20 Jahren gebaut haben, sind Erstsiedler. Sind Erstsiedler. Richter 1, 18. Nein, nein, ich habe im Urtext nachgeschaut. Doch eroberte Juda nicht Gaza mit seinem Gebiet und Aschkelon mit seinem Gebiet. Im alten Luthertext. Also in der hebräischen Urfassung steht nicht. Ja. Es heißt nämlich ausdrücklich, dennoch war der Herr mit Juda, dass er das Gebirge einnahm, es konnte aber die Bewohner der Ebene nicht vertreiben, weil die eiserne Wagen hatten. Das sind die Philister. Die Siedler, die den Gazastreifen besiedelt haben, sind Erstsiedler. Zum ersten Mal nehmen sie das Land ein. Das macht den Konflikt so ungeheuer zum Glaubenskonflikt. Sie sagen, wir haben jetzt zum ersten Mal das Gebot Jahwes vollzogen und das Land eingenommen. Wir lassen uns nicht mehr vertreiben. Aber wichtig, das hat ja auch eine tiefe geistliche Bedeutung, Gott gibt alle seine Gaben, allen seinen Segen, aber er drängt's nicht auf. Alles Land, auf das eure Fußsohlen treten werden, Israel muss es nehmen. Das gilt für unser geistliches Leben ganz genauso. Gott stellt uns alle seine Gaben, seinen Geist, seinen Segen zur Verfügung, aber dass du's nimmst, er drängt's nicht auf. Das habe ich lernen müssen zum Beispiel. Eine der großen Lektionen, die mich der Herr gelehrt hat in Indien, wenn die Leute auf einen zukommen und bitten darum, dass man über ihnen betet mit ihren Krankheiten. Gott stellt uns das zur Verfügung. Und es geschehen bis heute Zeichen und Wunder unter kindlicher Handauflegung und Beten. Nicht immer, aber sehr oft. und das jetzt auch bei uns wieder nehmen. Nehmen wir solche Dinge ernst, nehmen wir es wahr, nehmen wir es für uns. Gott drängt seinen Segen nicht auf, sondern dort, wo ich mit meinen Fußsohlen hineingehe und sage, ja Herr, ich lese da in deinem Wort, bittet, so wird euch gegeben. Ich lebe jetzt gerade in der Situation, wo ich großen Mangel habe, jetzt bitte ich dich und berufe mich auf dein Wort, so sagst du es zu. Und dann wartet der Herr, handelt, dass ich es nehme. Dass ich es wirklich nehme. Ein zweites, der Gazastreifen, jetzt heißt aber noch von anderen, noch einmal Richter 1. Da wiederholt sich das immer wieder. Das hat mich gestern tief beeindruckt, als ich diesen Abend vorbereitet habe. Richter 1, Vers 21 heißt zum Beispiel, aber Benjamin vertrieb die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei denen von Benjamin in Jerusalem bis auf diesen Tag. Da ist die Teilung Jerusalems angelegt. Bis heute eine israelitisch-arabische Stadt. Oder es heißt in Vers 27, und Manasse vertrieb nicht Bethshean und seine Ortschaften. So blieben die Kanaaniter dort im Lande wohnen. Als Israel aber stärker wurde, machte es die Kanaaniter fronpflichtig, vertrieb sie jedoch nicht. Gott hat angeordnet, ihr sollt kein Bündnis mit ihnen machen, nicht mit ihnen zusammenwohnen. Israel vertrieb die Völker nicht. So wie es in Josua 23, lese einmal diese Stelle mit mir, Josua 23, 13. So wisst, dass der Herr, euer Gott, nicht mehr alle diese Völker vor euch vertreiben wird, weil sie es selber nicht tun, sondern sie werden euch zum Fallstrick und Netz werden, unser Geißel für euren Rücken und zum Stachel in euren Augen, bis ihr ausgerottet seid aus dem guten Land, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat. Da ist die Palästinenser-Problematik drin. Sie werden euch zum Fangstrick und zur Falle werden. Was mich sehr tief getroffen hat, Josua 23, da heißt es dann, nein, Richter 2, Vers 3 wird es wiederholt. Da heißt es in Vers 2, ihr sollt keinen Bund schließen mit den Bewohnern dieses Landes und ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Da sprach ich, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zum Fangstrick werden und ihre Götter euch zur Falle. Und jetzt Vers 4. Und als der Engel des Herrn diese Worte zu ganz Israel geredet hatte, erhob das Volk seine Stimme und weinte. Aber sie kehrten nicht um. Sie kehrten nicht um. Sie haben dem Willen Gottes nicht gehorcht. Sie weinten, tiefe Reue, aber sie haben die Völker nicht vertrieben. Das gibt's also sehr wohl, dass der Herr in meinem Leben aufdeckt. Dass er mir zeigt, da und da hängt's bei dir. Da bist du meinem Willen nicht gehorsam. Und es gibt sogar Buße drüber in unserem Leben. Aber wir kehren nicht um. Wir kehren nicht um, so wie Israel da. Dieser Satz, der da im Kapitel 1 des Richterbuches immer wieder kommt, sie vertrieben nicht, das heißt, sie schlossen Kompromisse. So wird unser geistliches Leben, da ist das Josua-Buch, eine dieser Schlüsselbücher, so wird unser geistliches Leben zutiefst lahmgelegt, dass wir unsere Kompromisse schließen. Sie vertrieben nicht. Ja, natürlich bin ich ein Christ, aber Natürlich tue ich das und jenes auch noch. Das ist sehr, sehr wichtig. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, willst du in Gottes Segen und Gottes Vollmacht leben, dann musst du auch Schritte tun. Dann musst du vertrauen. Dann musst du es wagen. Stell mir das vor, heute Morgen, das Losungswort, der Blinde, der erkundigt sich, was ist denn hier für ein Auflauf? Und da sagen sie, da geht dieser Jesus vorbei und jetzt wagt er etwas. Er gibt diesem Jesus den höchsten Titel, den es gibt. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er schreit es heraus. Er wagt etwas. Die anderen sagen, halt doch den Mund. Es ist viel Wichtigeres dran, aber er wagt etwas. Er fängt an zu schreien. Und Jesus bleibt stehen und ruft ihn und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Genau der gleiche Vorgang, er drängt sich nicht auf. Was willst du, dass ich dir tun soll? Du hast gerufen, jetzt nimm auch. Und er antwortet, dass ich sehend werde. Übrigens, da liegt noch eine ganz andere Seite drin, die hat mich in den letzten Wochen unwahrscheinlich gepackt. Dieser Blinde ruft, erbarme dich meiner. Eigentlich wörtlich, beug dich herunter. Er schreit gar nicht, Herr, heile mich, sondern er sagt, erbarme dich meiner. Wir können sagen, nimm Kenntnis von mir. Jeder andere wendet sich von ihm ab. Ein Blinder ist ein von Gott Gestrafter. Mit dem soll man nichts zu tun haben. Und er ruft, nimm doch du wenigstens Kenntnis von mir. Wende du dich nicht ab. Das ist unsere Nachfolge Jesu, sich denen zuwenden, wo alle andere einen Bogen machen. Ich denke jetzt an besonders zwei Erlebnisse. In den letzten Tagen, da standen wir vor einer Gruppe von Frauen mit ihren Kindern. Ich glaube, es waren so 20 Frauen und ungefähr 15 Kinder und alle hatten AIDS. Seine Krankheit, die sich unwahrscheinlich rasend in Indien ausbreitet. Unwahrscheinlich. Bis hinein in die entferntesten Dörfer. Oft übertragen von Lastwagenfahrern, die auf diesen riesigen Autobahnen fahren und rechts und links gibt es viele käufliche Frauen. Dann bringen sie es in ihre Dörfer und stecken ihre Frauen an und dann, sie sind tot, die Frauen stehen da. Das hat mich unwahrscheinlich getroffen. Man hat gesehen, diese Frauen und ihre Kinder mit. Vielleicht ein, zwei Jahre leben sie noch. Niemand wendet sich ihnen zu. Wir Christen tun's. Wir Christen tun's. Wir beginnen jetzt, dass wir diese Leute sammeln. Wir haben nicht das Geld. AIDS-Medizin ist unwahrscheinlich teuer. Auch in Indien. Wir haben nicht das Geld, das zu machen. Aber wir können ihnen wenigstens jetzt für diese Zeit noch menschenwürdige Lebensumstände bieten. Das können wir. Sie sind verstoßen von ihren Familien, völlig am Rand, schlimmer noch als Aussätzige. Erbarme dich meiner, wende dich mir zu. Und die andere Szene, wir waren ja gerade in unseren zwei Stationen in Nasapur und Saripalli dort und in Vaisak, wir sind von dieser Tsunamiwelle, von den Ausläufern mit sehr betroffen. Es sind über 1500 Tote. In einigen unserer Gemeinden sind Männer und Frauen und Kinder ums Leben gekommen. Es war ja so, die meisten sind Fischer dort draußen in den Dörfern. Und dann sind sie in der Nacht mit ihren Booten rausgefahren und dann kommen sie im Morgengrauen zurück. Die Frauen, die wissen das und schon, die brechen bei Tagesanbruch schon früher auf und gehen raus an den Strand, um ihren Männern Essen zu bringen, weil die sortieren dort den Fang und flicken ihre Netze. Und genau zu der Zeit kam diese Welle. Und dann sahen wir eine große Gruppe von Frauen. Und der Dorfhäuptling hat uns gesagt, sie hoffen immer noch, dass ihre Männer wiederkommen. Wir haben große Hoffnung, weil die waren mit dem Boot draußen. Er hat gesagt, inzwischen habe ich ihre 3 Boote zerschmettert gefunden, ein Stück weiter unten am Strand. Aber ich kann Ihnen das nicht sagen. Und dann hat er uns gebeten, das auf folgende Weise zu tun. Jede Witwe in Indien ist erkenntlich an einer besonderen Farbe. Sie trägt den weißen Sari. Dann hat er gesagt, macht's doch so, ihr Deutsche überreicht als Gastgeschenk jeder dieser Frauen einen weißen Sari. Das war eine unwahrscheinlich schwere Aufgabe, weil damit hat man ja eigentlich die Todesnachricht überbracht. Aber er hat gesagt, die werden dann abends kommen zu mir und sagen, diese Weißen, das sind doch irgendwie dumme Leute, die haben uns die falsche Farbe gegeben. Und dann kann ich ihnen sagen, nein, ist die richtige Farbe, eure Männer kommen nicht wieder. Die Zuwendung zu solchen Leuten, die wirklich nichts mehr haben. Es hat am ganzen Küstenstreifen keine einzige Regierungsorganisation auch nur irgendwie im Geringsten geholfen. Das sind lauter kastenlose Leute, Parias. Das Hindu-Wort für diese Leute heißt Tiere. Nur wir Christen, wir haben entschlossen und sofort, teilweise am gleichen Tag noch, geholfen. Das ist ein ungeheures Zeugnis in dieser Gegend. Ein ganz großes Zeugnis. Ich habe in einem Dorf, da habe ich, waren glaube ich 15 Elitesoldaten gesehen, dann habe ich gedacht, endlich greift die Regierung ein und habe mich dann erkundigt, was sie tun. Das war eine Gruppe einer Spezialeinheit, die haben dieses halb zerstörte Dorf durchkämmt, ob die eventuell Schwarzpalmschnaps brennen. Das haben die dort getan. Dieser Ruf, erbarme dich meiner, dass wir das als Christen leben. Das war in den letzten Wochen, wo wir dort in Indien waren, war das unser tägliches Bewegen. Erbarme dich meiner, die Zuwendung zu diesen Menschen, dass wir das hier unter uns wieder tun. Wo sind die Leute? Wer sind die? Erbarme dich meiner. Israel und sein Land, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden. Auch da gibt es eine Schlussverheißung für die, die sie nicht vertrieben. Denkt einmal, die werden endlich des Segens an Israel teilhaftig. Biblisch gesehen haben die Palästinenser eine Zukunft, sogar eine geistliche Zukunft. Schlagt einmal auf, Sacharja 9. Biblisch ungeheuer aktuell. Sacharja 9, Vers 6. Und in Ashdod werden Mischlinge wohnen, und ich will die Pracht der Philister ausrotten, und ich will das Blut von ihrem Munde wegnehmen, und das, was mir ein Gräuel ist von ihren Zähnen, dass auch sie unserem Gott übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden, und die Bewohner Ekrons wie die Jebusiter. Das ist die Verheißung an die Palästinenser. Sie werden des Segens teilhaftig. Übrigens auch Ägypten. Ägypten hat eine Segensgeschichte, weil sie damals Israel, Jakob mit seiner Familie gerettet haben, weil Ägypten der Zufluchtsort für Jesus war. Nicht umsonst, das bildet sich alles ab. Ägypten ist der erste Staat in der gesamten arabischen Welt, der einen wirklichen Friedensvertrag mit Israel hat. Jedes Städte, auf die eure Fuß sollen drehen werden. Jetzt letzter Gedanke, das ist noch ein schwieriger Gedanke, gell? Der von Gott befohlene Krieg. Israel kommt ja nicht in ein leeres Land, sondern sie vertreiben die Bewohner. Der von Gott befohlene Krieg. Ich nehme gleich einmal, dann sehen wir die schärfste Stelle, schlagen wir mal auf, 2. Samuel 15, Vers 3. Das muss 1. Samuel 15, Vers 3 heißen. Da ist ein klarer Befehl Gottes an Saul. So zieh nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Eine unwahrscheinlich harte Stelle. Gott selber sagt es. Ich kann gut verstehen, warum mancher sagt, das ist ein blutgieriger Gott. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Was steht denn dahinter, wenn Gott seinem Volk, und das steht ja auch hinter der Einnahme des Landes Israel, befiehlt, Strafe zu vollziehen, Menschen zu töten, zu vertreiben, Unglück über sie zu bringen. Erster Gedanke dazu, Gott selber streitet für Israel. Israel ist nur Ausführender. Und wo Gott streitet, da geschieht das zunächst ohne einen, ich sage es jetzt modern, Schuss. Wie nimmt Israel Jericho ein? Durch den Posaunenchor. Ja. Der Posaunenchor geht 7 Mal um die Mauern Jerichos und beim 7. Mal fällt alles zusammen. 7 Tage lang. Das ist eine seltsame Kriegsführung. Wo Gott kämpft, wo Gott Israel befiehlt, da hat er wundersame Wege. Eine ganz wichtige Stelle, Josua 2, Vers 9 und 10. Zu dieser Frage. Die Männer, die bei der Rahab in Jericho einkehren, sie sagte zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Und jetzt hört zu. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zog, und was ihr an den beiden Königen der Amoriter Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Das heißt, dass was damals geschehen ist, als der größte Weltherrscher der damaligen Zeit, der Pharao, mit Mann und Maus und Wagen ersoffen ist im Roten Meer, das haben alle Völker gehört, ein Schrecken ist auf uns gefallen. Aber sie machen das Gleiche, wie der Pharao gemacht hat. Der Pharao tritt an, obwohl er den klaren Gotteswillen kennt. Und damit geht er unter. Die Völker Kanaans, die wussten, und sie spricht das hier aus, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Er hat alle Bekräftigung dazu gegeben, aber sie wollen nicht den Willen Gottes respektieren. Das wollen sie nicht. Sie treten an zum Kampf und darin gehen sie unter. Sie hätten Buße tun können, umkehren können, die weiße Fahne hissen. Israel entgegenziehen, die Leute von Jericho, wir haben gehört, Jahwe ist mit euch, er hat euch das Land gegeben, macht mit uns, was ihr wollt, seid gnädig mit uns, es wäre nicht zum Kampf gekommen. 2. Samuel 15, 1. Samuel 15, wo Gott dem Saul befiehlt, töte sie alle, da steht das Schlüsselwort dabei, vollstrecke den Bann an ihnen. Amalek ist der älteste, der längste und der hartnäckigste Feind Israels gewesen. Sie haben einige Male in der Wüste versucht, das ganze Volk zu töten, umzubringen. Und sie waren nachher im Lande die erbittertsten Gegner. Kein anderer Stamm ist so oft eingefallen im Israelland wie die Amalekiter. Und jetzt, man muss das so deutlich sagen, das gehört zum alten Bund. Jetzt richtet sie Gott. Und den Bann vollziehen, da steckt auch ein Gedanke dahinter, der ist uns wenig fremd, aber doch sehr nah auch manchmal. Sie töten und sie damit dem Herrn ausliefern. So ist das gemeint, dem Herrn überlassen. Auch die Amalekiter werden vor dem Thron Gottes stehen und jeder gerichtet werde nach dem, wie er gehandelt hat. Wisst ihr, wenn man heute das ansieht, ich sage es einmal so, ich weiß, dass das nicht populär ist, aber die Gebiete, die jetzt von dieser Sturmflut, diesem Tsunami, wir haben ein neues Wort gelernt, gell, das habe ich vorher nie gekannt, betroffen wurden, der Staat in Indien, der einzige, wo wirklich betroffen wurde, ist Tamil Nadu. Madras mit die Hauptstadt. Tamil Nadu ist der einzige Staat gewesen in den letzten Jahren, wo die Christenfeindschaft ganz offen in Gesetze gegossen wurde. Jede Bekehrung. Wer sich taufen ließ, kam 3 Jahre ins Gefängnis und der Täufer auch. Das Gesetz ist übrigens im Mai des vergangenen Jahres in Kraft getreten. Und Ende Mai war die Regierung abgewählt. Da waren die Wahlen. Jetzt ist das Gesetz wieder außer Kraft. Aber so weit ging die Feindschaft der damaligen Regierung, die so stark verwüstete Provinz in Sumatra, Aceh. Da redet man so vom Bürgerkrieg. Wisst ihr, was das ist? Das ist in den letzten 10 Jahren ein schreckliches Hinschlachten von Christen. Die Moslems haben mehr als 100.000 Christen auf grausamste Weise hingeschlachtet. Die sogenannten Ferienparadiese in Thailand, das sind viele, viele Städte des reinen Sextourismus. Wer das im Fernsehen gesehen hat, schon am Tag danach und hat die Bilder gesehen, die älteren Herren, die da umhergeirrt sind und ganz verstört waren, die haben nicht Familienurlaub gemacht. Es steckt auch in solch einem Geschehen eine Strafe Gottes dahinter. Das gilt auch. Nur wir können uns nicht drüber erheben und sagen, ja, die trifft's zurecht. Wir können nur staunen und sagen, dass bei uns so etwas noch nicht geschehen ist. Aber das gibt vielen, vielen Leuten zu denken. Ich habe in den indischen Zeitungen die Hindus, die schreiben das völlig ungeniert. Das ist die Strafe der Götter. Und auch die Moslems. Es steckt hinter solchem Geschehen auch eine Strafe Gottes und zugleich ein Wachrütteln. Ein Wachrütteln. Es ist das, was in der sich zuspitzenden Endzeit sich entfaltet. Die Menschen werden verschmachten vor Angst vor dem Wogen und Brausen des Meeres. Da haben wir es ganz wörtlich gesehen. Nur, man kann jetzt nicht sagen, heute redet man, glaube ich, von 280.000 Toten. Das sind viele, viele Kinder drunter und Frauen. Und man kann nicht sagen, das sind alles jetzt ausgesuchte Sünder. Sondern man kann nur so sagen, sie sind in die Hände Gottes gefallen. Und Gott ist der gerechte Richter. Er ist der gerechte Richter. Einer hat es so ausgedrückt, da ist mir das in Indien sehr deutlich geworden. Er hat gesagt, eigentlich müssen wir nicht um die Toten klagen. Um die müssen wir nicht klagen. Die haben es ja abgeschlossen. Die Klage gilt um uns Lebende. Wie sollen wir weiterleben? Die Trauer, wir trauern ja auch nicht, wenn ein naher Angehöriger verstorben ist. Wir trauern ja im Tiefsten nicht um ihn. Da sind wir getröstet, weil wir wissen ihn in Gottes Hand geborgen. Die Trauer gilt eigentlich uns, dass wir jetzt allein sind. Und darum geht's, das, was jetzt da an Trauer und an tiefstem Schrecken ist, dass das die Frage aufwirft. Und wo finden wir jetzt noch Fundament und Hilfe? Und wir haben das erlebt. Diese Zeit, jetzt diese 3, 4, jetzt sind es schon länger, Wochen, das sind ungeheure Erweckungswochen geworden in Indien und in anderen Ländern. Der von Gott befohlene Krieg, er ist nicht unter dieser Überschrift zu sehen, der grausame Gott, der alle vertreibt, sondern er ist unter der Doppelüberschrift zu sehen, da wird ein Gericht vollzogen, auch an den Völkern Kanaans, auch an Amalek, die trotz ihrer Erkenntnis sich nicht dem Willen Gottes ausliefern. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, es steht uns ganz gewiss nicht an, diese Leute jetzt zu verurteilen und zu sagen, das ist zu Recht geschehen, sondern Gott ist der letzte Richter. Was er über die Toten spricht, das ist seine Sache, nicht unsere. Es wird aber sehr deutlich, es gibt einen ganz großen Heilsfortschritt vom Alten zum Neuen Bund. Im Alten Bund gilt das Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Im Alten Bund wird Sünde in dieser Zeit abgestraft. Und der Tod ist der Sünde Sold. Und wie heißt es im Neuen Bund? Dies ist mein Leib für eure Sünde zerbrochen. Mein Blut für eure Sünde gegeben. Was Jesaja ankündigt, ist unsere Wirklichkeit. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Christen leben nicht mehr unter dem Gericht. Der Gott, der Kriege führt im Alten Testament, hat dem Krieg ein Ende gesetzt in seinem eigenen Sohn. So viel jetzt zu Josua 1. Jesus, wir beten dich an. In diesem Josua, da bist du vorgebildet. Du führst zur Ruhe. Du bringst die Gottesgegenwart. In dir sind alle Verheißungen Ja und Amen. Wir danken dir, dass wir von dir Gegriffene sind, dass wir in dir zur Ruhe gekommen sind. Wir loben dich. Du hast uns das Land gegeben, deine ewige Zusage, bis hin zu dem, dass wir einmal ganz und ungetrennt und für immer bei dir sind. Wir loben dich darüber, dass du der bist, der unser Leben führt, lenkt und leitet. Wir danken dir auch, dass du uns nichts aufzwingst. hilf uns dazu, dass unsere Fußsohlen dein Land betreten, dass wir uns vertrauend wagen, dass wir uns ganz auf dich verlassen. Dazu segne uns auch diese Abende. Amen.